Welcome back to our live election night coverage. By the way, John, I just want everyone out there to know that I am also live blogging all night long.
I see.
So while you're watching me, read me. What do you have going over there, Grandpa?
I wrote some stuff down on cards, and then I was going to...
Cards? What are you, Amish?
What are you blogging?
I'm just alerting my fans that I will be Twittering tonight.
What are you Twittering?
Tweets.
Wo fangen wir an? Also wenn ich im Kopf so ein Schnittprogramm hätte, ja, dann habe ich noch keinen Einstieg.
Der Einstieg wäre, also wenn du es, du hattest ja gerade gesagt, dass du es nicht haben möchtest, aber ich könnte natürlich jetzt auch so anfangen, dass ich jetzt mit meinem, ich glaube, das heißt dieser One, es gibt immer so einen One-Liner, mit dem man am besten immer beginnt, und bei der ist es jetzt immer so, dass ich sage, reden wir doch jetzt mal ganz spontan über
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medientheke. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Medientheke. Also wir wollen uns heute über Social Media, die sozialen Netzwerke, soziale Medien unterhalten. Und die erste Frage, die ich jetzt in den Raum schmeißen möchte, ist halt, warum tun wir das überhaupt?
Nun, wir haben uns am Institut für Medienwissenschaft eingängig mit den sozialen Medien beschäftigt, erstmal aus einer ganz pragmatischen Sicht, wo dann relativ schnell klar wurde, dass diese Pragmatik mit unserer wissenschaftlichen Tätigkeit, würde ich sagen, gar nicht so recht in Einklang zu bringen ist. Und die erste Frage war tatsächlich, oder das erste Problem, das auftauchte, war tatsächlich, die Leute gucken nicht auf unsere Facebook-Seite, die Leute haben unsere...
Die nicht existierende Facebook-Seite.
Gucken nicht auf unsere Internetseite, auf unsere Homepage.
Ja.
Also rup.de/IFM, eine ganz klassische Instituts-Homepage. Da hatten wir mal die Möglichkeit der Interaktivität beziehungsweise der laufenden Aktualisierung eingebaut in so einen RSS-Feed, der irgendwie auch keine Leserinnen hatte.
Ja.
Also das heißt, wir standen irgendwie an so einem pragmatischen Problem der Öffentlichkeitsarbeit, und ganz konkret ging es um die Alumni-Arbeit, also wie halten wir den Kontakt zu unseren Alumni. Und da wurde in einer Kommissionssitzung vorgeschlagen, man möge doch zu Facebook gehen, mit dem, ich weiß nicht, ob es ganz wortwörtlich ist, aber mit dem Ansatz, die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Also davon war die Rede.
Ja.
Und damit das trat irgendwie wie, weiß nicht, ob das eine Lawine lostrat, aber also es ist zu viel gesagt. Aber da fingen wir dann halt an zu überlegen, was würden wir da machen, und geht das, also mir ging das so, kann ich das mit diesem, also mit einem kritischen Ansatz von Medienkulturwissenschaft oder so, kann ich das vereinbaren, einfach zu sagen, wir machen ein Profil auf und dann kommen schon die Leute und dann ist alles gut. So, und das war das ursprüngliche Problem, dass wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit hatten, und ich glaube, Martin hatte, das musst du vielleicht auch so biografisch einführen, so ein Ding, das kann er aber natürlich selber sagen, hier anzukommen und also aus Weimar in Bochum anzukommen und zu überlegen, wo sind denn die Informationen, also für tatsächlich Institutsarbeit, also wo finde ich Informationen über Räume, wenn ich die irgendwie finden muss für die entsprechende Kommission, wo sind die zentralen Informationen des Instituts?
Genau, und da hatten wir, glaube ich, gemeinsam, Martin.
Also diese Facebook Diskussion ging erstmal eine Diskussion über Google voraus.
Genau.
Bevor wir darüber nachgedacht haben, wie wir die Alumni-Arbeit durch Facebook-Seiten effizienter gestalten können, gab es schon mal die Diskussion über Google. Also inwieweit darf ein Institut überhaupt zu Google, inwieweit sollte man diese Tools nutzen, die es da schon gibt. Also Google bietet ja ein sehr reichhaltiges Programm an Tools an, für Universitäten auch. Und ich finde erstmal diese Tools brauchbar, Also benutze die auch selbst. Kannte das auch von meinem alten Arbeitgeber in Weimar. Bin hier ans Institut gekommen und dachte so erstmal naiv, ja, vielleicht könnte man das mal vorschlagen, inwieweit man diese Tools, die da schon bestehen, hier auch im Institut einsetzen könnte. Also geht dabei ganz platt gesagt um Datenorganisation, also Kommissionsarbeit, Strukturen, die durch ja Google Docs zum Beispiel ja, also organisiert werden. Und da gab es schon mal diese Diskussion. Also jetzt nicht unbedingt eine Lawine, aber es gab schon mal Diskussion im Vorstand. Das versandete dann ein bisschen. Ja. Also es stieß jetzt nicht auf großen Anklang. Oder es war kein Bedürfnis da. Also es wurde zum Beispiel gesagt, ja, es gibt schon diese Strukturen. Also es gibt auch schon Tools am Institut, mit denen man all das schon erledigen kann, also Kommissionsarbeit zum Beispiel, Organisation von Daten, Archivierung und so weiter. Und es versandete dann wieder. Und ja, diese Google-Debatte wurde jetzt direkt mit der Facebook-Debatte jetzt nicht wieder angestoßen, aber es ging doch eigentlich um ähnliche Fragen. Also inwieweit darf ein Institut oder sollte sich ein Institut an diesen bei diesen Tools bedienen, also die auch für eigene Zwecke nutzen, ging dann bei den ersten Diskussionen erstmal auch um ganz, also erstmal diese ersten Diskussionen waren sehr schön, weil man dann so gesehen hat, also was eigentlich so die Vorstellung ist, was Google eigentlich ist und was Facebook eigentlich ist, also wo sehr schnell klar wurde, dass es große Berührungsängste gab, teilweise auch unbegründete Ängste, also viele wussten erstmal gar nicht, was auf Facebook eigentlich passiert oder wussten auch gar nicht so, was eigentlich möglich ist. Und ja, also da gab es dann auch erstmal rechtliche Bedenken, also inwieweit man überhaupt da sich beteiligen
kann. Genau, und die Frage haben wir dann weitergegeben dann quasi an höhere Stellen hier an der Universität. Aber bevor wir da jetzt einhaken, gab es ja eben auch eigentlich eine Offenlegung von auch ja Generationskonflikten, oder würde ich sagen, ne? Also es gab eben auch da, hat sich dann eben auch kundgetan, dass eben, sagen wir mal, ja, Studierende oder eben Leute im Mittelbau, die eben schon mit diesen sozialen Netzwerken eventuell eben schon gearbeitet haben, dass die eben ja überhaupt keine Probleme hatten oder sich auch gar nicht die Fragen gestellt hatten. Warum, also es war eher die Frage, warum hat das Institut nicht schon längst eine Instituts-Facebook-Seite? Also so, da wurde gar nicht mehr die Frage gestellt, ob das überhaupt rechtens sei oder ob das überhaupt in irgendeiner Form sinnvoll sei. Und mit dieser Fragestellung sind wir dann eben dann an das Rektorat getreten und beziehungsweise an die Stabstelle für Öffentlichkeitsarbeit.
Und ja, und die Stabstelle für strategische Markenbildung.
Ja.
Also die da auch, denke ich, wesentlich dran beteiligt sind, die gegenwärtigen, also oder sagen wir die alten Universitätsstrukturen in sowas wie ein zeitgenössischeres Modell von Öffentlichkeitsarbeit umzuwandeln, in dem Sinne, dass man einen Twitter-Account hat, einen zentralen, aber auch, dass auch die einzelnen Dienstleister sozusagen an der Universität einen eigenen Twitter-Account haben, also das Rechenzentrum zum Beispiel oder Rubcast hat einen eigenen Twitter-Account. Also ich weiß das, weil ich, also die kenne ich, ich weiß nicht, ob sie eigene Facebook-Seiten haben.
Und da haben wir halt eben entdeckt, dass sozusagen die Fragen, die da im Institut formuliert wurden, eigentlich auch da diskutiert wurden, zum Teil aber eben dann auch schon beantwortet wurden, dahingehend, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir wissen auch noch nicht genau, wohin die Reise der sozialen Medien geht, aber wir versuchen es einfach mal. Und durch diese Motivation ist dann aber dann wiederum das wieder zurückgefallen aufs Institut und konkret auf eure Arbeit, weil das hat schließlich dann dazu geführt, dass man sich dann eben dann doch die Frage gestellt hat, okay, jetzt beschäftigen wir uns jetzt hier irgendwie doch mit den sozialen Medien konkret, aber könnte man das Ganze nicht eben vielleicht auch in eine wissenschaftliche Ebene heben? Und ja, und damit ist dann ja ein Begriff geboren worden, der etwas hochtrabend klingt, aber das war so, da gab es so diese Kopfidee, vielleicht so sich mit den sozialen Medien zu beschäftigen.
Wie ist denn der Begriff?
Das war halt eben dieses Begriff, dieses Social Media Lab sozusagen. Also, versucht in irgendeiner Form, sich an den sozialen Medien in irgendeiner Form abzuarbeiten. Und das Ganze hat dann jetzt eben letztendlich zu einer interessanten Entwicklung geführt, nämlich zu einem Event namens Wish You Were Here. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was zu sagen oder wie das da dann sich entwickelt hat?
Genau, also letztendlich Wish You Were Here, die Ringvorlesung, die daraus entstanden ist, also vielleicht nochmal, wenn man einen Schritt nochmal zurückgeht.
Ja.
Ja, also eigentlich kam uns diese Stabsstelle dann sehr gelegen, weil wir wussten erstmal nicht am Institut, wie wir damit umgehen sollen, also hatten jetzt da keine Lösung und dann haben wir eben mit der Stabsstelle Kontakt aufgenommen und haben dann auch in diesen Gesprächen dann eben so erstmal gemerkt, dass wir so ähnliche Wünsche haben, wie du schon gesagt hast. Also einerseits der Wunsch, durch soziale Medien auf irgendeine Weise, also die sich noch keiner so richtig vorstellen konnte, innerhalb des Instituts Gemeinschaft irgendwie zu erzeugen, also auch auf eine bestimmte Weise Arbeitsabläufe effizienter zu machen, also wirklich der Einsatz von sozialen Medien als konkrete Tools für die bereits bestehende Institutsarbeit. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch den Wunsch, sowohl am Institut wie auch im Rektorat und mit der Stabsstelle nach außen eine neue Form von Gemeinschaft herzustellen. Also ja. Jetzt nicht unbedingt nur auf Institutsebene, sondern auch zwischen den Instituten von verschiedenen Fakultäten. Also ich glaube, das waren so erstmal die Ansätze.
Also und das Wesentliche oder das Naheliegende ist natürlich, dass soziale Medien, so sagt es ja der Name, Medien sind und die Medienwissenschaft dafür natürlich eine gewisse Expertise irgendwie bereitstellen sollte. Das hatten wir so ein bisschen als Aufgabe oder als Verständnis gesehen. Nicht so sehr, also auch natürlich im Sinne von, wir wollen eine Öffentlichkeit oder ein Problembewusstsein dafür entwickeln, aber auch im Sinne von, das ist unser Zuständigkeitsbereich. Und also auch einfach zu gucken, nicht nur das zu machen, sondern auch zu gucken, was passiert denn da, wenn wir das machen. Und ich glaube, diese Form, das in Einklang zu bringen, es war auch ein bisschen die Idee dieses Social Media Lab, also zu sagen, wir sind, also das ist beides, ne? Wir sind eine Gemeinschaft, also wir sind irgendwie Studierende, wir sind Lehrende, wir sind nicht akademische Mitarbeiter, wir sind an der Uni, wo es ein Rektorat gibt und Stabsstellen, aber dass man guckt, wie greift das ineinander? Also wenn man soziale Medien macht, also das war immer, also Martins Ansatz hauptsächlich, ich bin relativ schnell da zurückgegangen und habe mir überlegt, man dürfte das, also Google und Facebook schon mal gar nicht, aber man dürfte es eigentlich nicht machen. Aber wenn man es schon macht, das ist nur ein ganz pragmatischer oder auch legitimer Ansatz, wenn man es schon macht, dann zu gucken, was passiert denn da, während man es macht? Und ich glaube, das war, also wenn man das ganz runterbricht, das war so ein bisschen so die Idee dieses Social Media Lab oder die Idee einer, naja, Kultur der sozialen Medien auch gemeinsam, im sozialen Sinne, gemeinsam irgendwie zwischen den unterschiedlichen Ebenen des universitären Lebens irgendwie zu verhandeln. Also kurzum, nicht nur das zu machen, sondern auch gleich in dem Machen das zu reflektieren oder irgendwie zu begleiten mit Input-Referaten. Ich glaube, damit sind wir vielleicht sogar bei Wish You Were Here. Oder was?
Ja, also erstmal war natürlich die Einsicht da, dass wir momentan noch nicht so viel dazu sagen können, was da passiert in den sozialen Medien. Also natürlich beschäftigen wir uns auch am Institut für Medienwissenschaft mit Internet und Internetphänomenen. Gibt's natürlich einiges an Angebot, aber die Grundidee war erstmal, wir laden uns schlaue Leute ein, bekannte Experten, die sich schon seit längerer Zeit mit dem Internet, mit sozialen Medien und so weiter beschäftigen. Und die sollen uns erstmal sagen, wieso wir überhaupt soziale Medien erforschen sollten. Rentiert sich das? Lohnt sich das? Wo muss man da hinschauen? Was soll man da untersuchen? Und das war so die Grundidee und dann auch das Angebot ans Rektorat und an die Stabsstelle. Erstmal zuhören, erstmal sich was vortragen lassen, bevor man dann letztendlich zu dem Social Media Lab kommt und dann irgendwie auf eine bestimmte, das ist ja noch sehr unkonkret, was dann da passieren wird. Also der Wunsch besteht natürlich, mit Studenten auch in der Lehre bestenfalls praktisch soziale Medien zu erforschen. Mhm. dass das jetzt natürlich so das Ziel für die Zukunft oder für die nächsten Semester ja auch, was hier passieren soll. Aber das war erstmal so die Ausgangslage. Also erst sich die Experten holen und die Koryphäen und dann schauen, wie man selbst da rangehen kann und Schwerpunkte legen kann auch.
Ja, und jetzt ist diese Vortragsreihe nahezu zu Ende, richtig?
Komm. Ja, noch 3 Termine.
3 Termine, genau. Und kann man denn jetzt vielleicht schon so ein kleines Zwischenfazit ziehen? Gab es jetzt schon neue Erkenntnisse durch diese Vorträge? Wie war euer Eindruck jetzt von den Experten und vor allem auch habt ihr vielleicht auch einfach neue Erkenntnisse mitnehmen können jetzt aus den bisherigen Veranstaltungen und Vorträgen?
Also erstmal gibt es ein Problem, und zwar wir haben die natürlich recherchiert und uns viel Gedanken gemacht, die einzuladen. Das heißt, wir wussten ungefähr, was diese Leute machen. Das heißt, wir haben gar nicht so viel, also mir geht das so viel Erkenntnis gewinnen davon, weil wir die ja aus bestimmten Gründen eingeladen haben. Also sie sollen gewisse Felder, sollten die abdecken, pragmatische Felder, würde ich sagen, stark theoretische Felder. Bei manchen Leuten, glaube ich, haben wir theoretisch eingeladen, die waren dann doch eher pragmatisch, also da war dann auch noch so ein bisschen Enttäuschung. Sondern das Ziel, würde ich sagen, war eher so, erstmal ein Bild zu schaffen, was uns aus Medienkultur, wissenschaftlicher, aber auch, würde ich sagen, naja, aus einer Perspektive einer digitalen Öffentlichkeit vielleicht so, Jeanette Hoffmann, die noch kommt, ist so ein Beispiel, zu gucken, was geht denn da deutschlandweit gerade, aber auch europaweit, also aber auch ein bisschen so die Institutionen zu bedienen. Also die Jeanette Hoffmann zum Beispiel kommt von diesem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, genannt
das Google-Institut.
Ja. Und also mir ging das so, ich kann das nur für mich sagen, also mir ging das so, dass ich im ehesten, also von den Leuten jetzt selber gar nicht so viel gelernt habe, sondern dass das, also am ehesten, dass das ganze Feld sehr disparat ist. Und wo ich aber viel von habe, ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen, weil die natürlich andere Sachen stark machen. Also Martin ganz stark diese visuelle Kultur, also aber auch, also ja, also sag, wenn es falsch ist oder Quatsch ist. oder Erich, die sehr stark, würde ich sagen, technikphilosophischen oder medientechnischen Sachen, die Erich Höll, wie gesagt, die der stark macht. Und das so sehr, da ist irgendwie bunte Mischung ist so abgedroschen. Das ist viel dabei und im Wesentlichen ist der Aspekt da, das erstmal so, also würde ich sagen, das irgendwie erstmal ins Rollen zu bringen, das hattest du ja auch gesagt, und zu gucken, also das Thema einmal an den Start zu bringen und zu gucken, was da passiert und auch um im laufenden Semester daran anknüpfen zu können, dass so ein Grundstock da ist.
Ja. Also ich denke auch erstmal, bin ich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf dieser Ringvorlesung. Also wie hast du gesagt, es ist ein schöner bunter Strauß, erstmal an verschiedenen Positionen, an verschiedenen Richtungen. Also wir hatten sehr tolle Leute hier. Aber ich würde auch erstmal Michael zustimmen, es wurden natürlich erstmal viele Dinge erstmal bestätigt, viele Dinge erzählt, die man schon irgendwie kannte, nochmal präsentiert auch. Es ist ja auch immer so interessant zu sehen, also das Internet ist groß und konfus und irgendwie alles ist möglich und es gibt so viel da drin, aber letztendlich lassen sich doch viele Phänomene auf, ja, irgendwie nacherzählen, also Anonymous zum Beispiel, also was Caroline Wiedemann da erzählt hat, da war jetzt nicht viel Neues dabei, was jetzt nicht unbedingt ihren Vortrag schlecht machen soll, aber wenn man so sich ein bisschen informiert und ein bisschen im Internet unterwegs ist, dann kennt man natürlich bestimmte Akteure, man kennt so die grundlegend weiß man, was da so los ist und
wer was
theoretisiert, und ich glaube aber letztendlich war es erstmal ein gutes Paket, also ein gutes Gesamtangebot auch jetzt nicht nur für die Universität, sondern wir haben es ja in der Stadt auch stattfinden lassen. Also ich glaube, es war erstmal für eine größere Öffentlichkeit ein schönes Paket, was gerade so aktuell ist, also worüber man sich unterhalten kann. Ne?
Genau, das war nämlich auch genau aber der Aspekt.
Wie ging es dir denn? Also hast
genau, darauf wollte ich jetzt gerade kommen. Also weil ich hatte ja quasi jetzt diese Rezessionsperspektive. Und was ich jetzt eben gut fand, war, dass es eben erst einmal in die Stadt getragen wurde. Das heißt, also hier die Ruhr-Uni ist ja mehr so eine Universität mehr so auf dem, also als vor, die so ein kleiner Vorort für sich ist, vor den Toren von Bochum. Und dass es jetzt mitten in der Stadt, eben in der Rotunde halt stattgefunden hat, war schon mal gut, weil da eben auch mal Leute kamen, die ja nicht von der Universität kamen und die nicht ja sich mit diesen Dingen täglich auseinandergesetzt haben, sondern eben einfach interessiert an den Themen waren und eben sich dann auch dahin gesetzt haben. Also das habe ich erlebt und auch als positiv empfunden, dass das so war und dass man dadurch dann vielleicht auch einen Austausch gab. Und ich hatte eben auch Erkenntnisgewinne, da ich jetzt eben zwar in den sozialen Medien auch gut zu Hause bin und mich auch ein bisschen damit auseinandersetze und auch mich damit beschäftige, eben als Nichtwissenschaftler auch eben eine andere Perspektive dazu habe. Und zum Beispiel die Informationen eben jetzt von dem ersten Vortrag von dem Oliver Leistert, eben, dass eben Facebook in der dritten Welt ganz anders rezipiert wird und auch benutzt wird, war für mich zum Beispiel ein großer Erkenntnisgewinn, der mir dann auch ein bisschen klarer gemacht hat, wie dann eben zum Beispiel es sein kann, dass Facebook jetzt 1 Milliarde Nutzer hat. Und die Antwort darauf ist einfach, dass in der dritten Welt eben Facebook jetzt schon eben SIM-Karten mit dem Facebook-Betriebssystem da drauf quasi in normalen Feature-Phones verteilt und die Leute eben keine teuren Smartphones oder iPhones oder Samsung-Telefone haben, sondern eben ganz normale kleine Feature-Phones, wo man eben ein rudimentäres Facebook quasi aber auch möglich ist. Und was dann wiederum mir dann klar gemacht hat, okay, es gibt eben eine Wahrnehmung in der Welt, zum Beispiel zu diesem Moloch-Facebook, die halt eine ganz andere ist, als ich sie habe. Für mich ist das eher so eine der vielen Datenkrake. Und für die ist Facebook quasi das Internet, das Netz an sich sozusagen. Also das Netz hat jetzt schon quasi dadurch einen Namen bekommen oder eine Marke. Und das war zum Beispiel für mich eine der Erkenntnisgewinne, die ich daraus gezogen habe. Mhm. Und eine Sache auch noch, zum Beispiel bei Anonymous. Ich muss gestehen, ich habe so viel über Anonymous gehört und gelesen, habe den Film gesehen, der jetzt auch gerade im Internet kursiert. Also eine schöne Dokumentation über das Phänomen Anonymous. Aber es war auch schön, dass mir da nochmal klar gemacht wurde, worum überhaupt dann das Ganze kam. Nämlich ist die einfache Anmeldung ohne Namen ist halt eben Anonymous gewesen. Ich meine, das ist einfach eine ganz einfache grundlegende Setting, was sozusagen erst einmal erklärt werden muss. Aber
bei 4chan meinst du jetzt, oder was?
Genau, dass mir das erstmal überhaupt nochmal klar gemacht wurde. Okay, alles klar, dankeschön. Also ich war schon immer Beobachter zweiter Ebene und habe das quasi schon noch gar nicht mehr mitbekommen, und dass man essentielle Dinge auch nochmal einfach besagt bekam. Und da wurde mir dann eben auch klar, dass eben dann eben auch Außenstehende damit etwas anfangen können. Und ich denke, das war eben auch, oder es ist auch wichtig, dass man sich eben mit diesen sozialen Netzen beschäftigt, weil viele Leute nutzen die und denken überhaupt nicht drüber nach, was damit passiert, was das für Auswirkungen hat und so. Und das ist natürlich auch schön, wie ich finde, als Nichtwissenschaftler, dass die Medienwissenschaft jetzt eben dann diese aktuellen Fragestunden halt immer abarbeitet und eben auf eine Art und Weise, die eben auch Nichtwissenschaftler interessant finden können.
Also ich würde ganz auf zwei Sachen, vielleicht können wir uns darüber unterhalten. Und zwar, ich finde die Sache mit dem 4chan total interessant, auch aus so einem Perspektive dieses, was du eingangs gesagt hattest, mit diesem Generationsunterschied. Also 4chan ist für mich so präsent gewesen in der letzten Zeit, also in dieser Vorbereitungszeit. Ich habe teilweise Google-Anfragen automatisch mit 4chan ergänzt, um zu wissen, also um die entsprechenden 4chan-Threads zu sehen, die ja Leute vorher irgendwie geschnappschusst haben. Und habe gedacht, das ist das große Ding und die Anfang 20-Jährigen, vor allen Dingen Männer wahrscheinlich, die in dem Seminar sitzen, die stecken mich da in die Tasche, weil ich kenne das nur aus der zweiten Perspektive. Und da ist mir aufgefallen, dass da so viele Witze entstanden sind, insgesamt die Fernseh- und Kinokultur predigen, also ja. wenn ihr prägen, nicht predigen. also wo man gar nicht mehr diesen Grund des Ganzen, das ist 4chan, wo man den gar nicht mehr erkennt. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute, also 4chan, was ist das? Warum machen wir das jetzt? Irgendwie ein japanisches Imageboard? Also ja. Nach japanischer Architektur nachgebautes, US-amerikanisches, glaube ich, Imageboard. Das finde ich sehr interessant, dass das, ich hatte das so auf dem Schirm, und ich weiß auch, dass du kennst das auch, und ich glaube, der Timo, der hier also arbeitet, der kennt das auch. Aber dann danach kommt es gar nicht mehr vor. So, das fand ich sehr interessant, dass Caroline da, also eine sehr schöne Einleitung, starke Glieder so als Einführung da rein. Und die Leute, also was ich so erlebt habe, die Leute haben gedacht, die erzählt irgendwie was irgendwo unter ganz ferner Liefen ist. Und für mich war das, vorher hatte ich gedacht, 4chan ist so der, also wenn man über soziale Medien spricht, vielleicht nach Facebook, Google, Twitter, so der vierte wichtige Player, also an was es wirklich Impact ist. Und das ist die eine Sache, die vielleicht, also wo ihr auch noch was zu sagen wollt. Und was ich noch interessant finde, ist, also vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen, über dieses, warum wir in die Stadt gegangen sind. Bezeichnenderweise, ich weiß euch nicht, ob euch diese Ironie aufgefallen ist, aber ist ja die Uni so gebaut worden, mit diesem eben Gedanken des Sozialen, dass hier Leute, ja. Akademikerinnen auf der einen Seite, sozialer Wohnungsbau auf der anderen Seite, dass die sich begegnen. Und was machen wir im Jahre 2012? Wir gehen in die Stadt, also in den gentrifiziertesten Stadtteil, den Bochum zurzeit hat, ja, also das Gleisdreieck, und genau. Machen das da, und dann, das ist die neue soziale Form. Die Idee der 60er war, hier auf der grünen Wiese versammeln wir Arbeiter und Akademikerinnen und gucken mal, wie das zusammengeht. Und da habe ich aber auch gar nicht drüber nachgedacht. Wir fanden nur diesen Ort so toll und auch wirklich die Möglichkeit, dass da Austausch mit Öffentlichkeit stattfindet. Wir hier an der Uni vielleicht, obwohl er vor 50 Jahren so geplant war, schon gar nicht mehr möglich ist. Also es sind zwei Gedanken von mir, müsst ihr sagen, ob ihr damit weitermachen wollt.
Ja, ich glaube, der Ort kam auch bei den Vortragenden sehr gut an. Also wurde auf jeden Fall einige Male betont, gerade diese Off-Location. Und es war ja erstmal so sehr unsicher, ob wir das dort überhaupt machen können. Also Winter, es fehlte erstmal eine Heizung. Das wurde super gelöst. Ich glaube, niemand hat so richtig frieren müssen. Ich glaube, das kam sehr gut an bei den Vortragenden. Also, dass wir es auch gerade so geöffnet haben und dass es mal ein bisschen außerhalb der Universität auch stattgefunden hat. Ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung, das dort stattfinden zu lassen. Ja, zu diesem Generationsding, das finde ich sehr spannend. Also, wie jetzt, weil du meintest mit 4chan, diesen Eindruck hatte ich auch im Seminar, also dass ich oft meinen Studenten irgendwas erzähle, was schon alter Hut ist, dass ich denen Dinge präsentiere, die schon zu oft durchgekaut wurden, also auch Stichwort Memes oder Mashup-Kultur und so weiter, also was YouTube-Phänomene zum Beispiel, also was gerade so im Internet läuft, da musste ich feststellen, also dass ich bin jetzt nicht viel älter als meine Studenten, also klar, es sind immerhin schon 10 Jahre, aber ich habe auf jeden Fall eine ganz andere Internetwahrnehmung als die Studenten, die Anfang Mitte 20 sind, die bei uns in den Seminaren sitzen, auch in der Ringvorlesung. Und was ich da interessant finde, also jetzt dann auch, was hat dann jetzt wie unsere Vorgesetzten, also es ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Internetwahrnehmung, also worauf man da schauen muss, was da wichtig ist und was da aktuell ist. Also das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Also wie erzählt man so eine Netzgeschichte? Und ich glaube, da gibt's verschiedene Formen, wie man so eine Netzgeschichte erzählt. Und ich fand jetzt, was zum Beispiel Olga Gurinova vorgestellt hat zu den Memes oder auch Caroline Wiedemann zu dieser, dann auch mit Occupy Wall Street und so weiter, also mit der Frage nach der Anonymität. Und das ist doch erstaunlich, dass sich dann sowas wie so eine Erzählung formt. Also man fängt an mit 4chan und dann entwickelt sich das da irgendwie und dann gibt es die ersten Aktionen gegen Scientology. Das ist ja auch alles nur so der Versuch, irgendwie im Internet das irgendwie zu bündeln und zu erzählen. Und die Frage, finde ich, ist jetzt, was macht man dann als Wissenschaftler? Also erzählt man das nur alles nach? Also habe schon einige Vorträge gehört, wo dann eigentlich nur so eine Netzgeschichte, die man immer schon kennt, nochmal nacherzählt wird. Hm. Also auch bestimmte YouTube-Phänomene zum Beispiel, bestimmte Remixes, die sich irgendwie da verbreiten und dann also wo setzt man dann als Wissenschaftler an? Also wie erklärt man diese Phänomene nochmal auf eine andere Weise? Ich finde, da gab es einige gute Angebote. Also was mich jetzt so speziell interessiert, die visuelle Kultur mit Olga Gorinova zum Beispiel. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch mehr möglich. Also ich glaube, gibt es noch einiges zu tun.
Ja, wo stehen denn jetzt eigentlich die, oder was heißt wo stehen? Also, oder wo stehen denn die Studenten, die man so abholen soll, mit, also als Dozent sozusagen? Mich würde das interessieren, weil ich habe da jetzt nicht mehr so einen intensiven Einblick. So Rektorat will, werde ich mich vielleicht nochmal jetzt in naher Zukunft damit nochmal mehr beschäftigen, aber das würde mich halt jetzt interessieren. Also, wie war denn da jetzt so deinen konkreten Erkenntnisse, wo die Studenten die Nutzung der sozialen Netzwerke sehen?
Also meine persönliche Wahrnehmung ist, dass es so ein paar Nerds gibt, also wie du meintest, so wahrscheinlich eher männlich, die sich dann auf solchen Seiten rumtreiben und dann auch irgendwie alles kennen und dann auch dann Interesse haben, so auf dem neuesten Stand zu sein. Ansonsten ist es sehr, sehr schwer zu durchschauen. Also das hängt natürlich auch, kennt man ja von sich selbst, also wenn man auf Facebook aktiv ist und man hat verschiedene Channels und verschiedene Freunde, die einen mit bestimmtem Material versorgen. Es ist sehr schwer einzuschätzen, was jetzt so Studenten so konsumieren. Das kann ich nicht sagen. Also ja. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel Trailer Mashups oder sowas. Da gibt's ja erstaunlicherweise im Netz so eine Top 10 oder sowas, was dann jeder kennt. Zum Beispiel Shining oder sowas als Comedy oder sowas. Ich meine, das gibt's für Musik, das gibt's für Filme, für Videos. Also da gibt's natürlich bestimmte Phänomene, die dann jeder kennt. Aber so was so durch die Social Media Netzwerke meandert, also auch zwischen den einzelnen aber Netzwerken.
Ist das nicht schon sehr speziell? Zum Beispiel dieses Shining, ist das nicht irgendwie was, was jetzt nehmen wir mal an? Also es ist ein blödes Beispiel. Mein Vater, ja, gar nicht interessieren würde, aber uns, also weil wir auch Filme konsumieren, auch über das Kino hinaus, ja, Filmgeschichte konsumieren, ob denn Shining überhaupt funktioniert bei allen. Also ich würde sagen, das ist schon ein Beispiel, wo du davon ausgehst, das ist ja für alle interessant, aber wo die selektive Wahrnehmung eine ganz andere ist, nämlich Shining kennen die nicht mal, also viele. Ja, also es soll nicht irgendwie heißen, dass es eine Expertise ist, sondern das ist eine gewisse Form von selektiver Wahrnehmung, bei der man davon ausgeht, dass sie die man nicht mal als selektive Wahrnehmung wahrnimmt, sondern wo man davon ausgeht, dass alle das kennen. Und ich finde Shining oder solche Sachen so sind ein Paradebeispiel dafür für ein sehr spezielles Interesse. Würde ich sagen.
Ja, und das ist sehr schwer einzuschätzen. Also das sehe ich auch so. Aber für viele Studenten, glaube ich, fängt die Filmgeschichte in den 90er Jahren an. Ich glaube, genauso gibt es Phänomene, wie du auch meintest. Also ich glaube, es gibt bestimmte Memes, wo ich auch erstmal Schwierigkeiten habe, die einzuordnen, wo das herkommt. Also wo ich dann auch erstmal ein bisschen recherchieren muss, wie diese ich bekomme das nicht mehr hin, diese Donald Duck Memes oder wo man dann so Comics zeichnet mit diesen ganzen Franzen.
Uncle Dolan.
Genau. und Spider-Man und solche Geschichten.
Kennst du den?
Nee. Wo ich dann auch erst auf, ich schaue da immer bei Know Your Memes nach, um mich da ein bisschen schlau zu machen.
Ist auch wieder so ein Beispiel. Das kennen, also Know Your Memes, die Wikipedia der Meme, ja. ist auch schon wieder so sehr, also bei Wikipedia kann man diese Sachen nachschlagen. Wikipedia ist Common Sense, aber dann so nachzugucken, wo finde ich denn die exakte Historie der Memes? Klar, ich muss da auch nachgucken, aber den Schritt überhaupt da nachzugucken, ist auch schon ein Stück weit, würde ich sagen,
aber
selektiv. Selektion von Wissen.
Aber genau das ist doch auch das, was sozusagen das Neue an den sozialen Netzwerken jetzt eben ist, dass es eben jetzt einen die Möglichkeit des Common Sense sozusagen durch diese sozialen Netzwerke geschaffen werden. Das heißt also, wenn man etwas nicht kennt, dann wirft man eben jemanden einfach einen Link zu und hat das. Also ich komme eben auch noch aus einer Generation, wo es gewisse Dinge einfach nicht gab oder wo man irgendwie irgendwelche kruden Filmzeitschriften, wenn man irgendetwas über Star Wars oder so in Erfahrung bringen wollte, musste man mit viel teurem Geld auf irgendwelche Zeitschriften zurückgreifen, wo dann irgendwann mal ein kleiner Informationshäppchen zu irgendwelchen Diskussionen zu finden war, mit dem man sich beschäftigen wollte. Also das heißt, dieses Nerd, auch diese Verbreitung dieses Nerdtums, also das heißt, meine Freundin sagte mir, ich bin ein Quell des abseitigen Wissens so. Und dieses Quell ist eigentlich aber auch erst entstanden durch eben die Kenntnis des Internets und durch die sozialen Netzwerke, weil man einfach dadurch eben jetzt eben mit zwei Klicks eben auch an diese Quellen halt auch gelangen kann, um sich darüber zu informieren und die dann auch wieder mit seinem eigenen Netzwerk verbinden kann. Und das ist ja scheinbar auch dann wirklich auch eines der Vorteile dieser sozialen Netzwerke, dass überhaupt jetzt so eine Gemeinschaft entsteht, die vorher gar nicht entstehen konnte, weil da Kontinente, Sprachen oder sonst etwas drin. Oder du siehst es anders, du schüttelst den Kopf.
Komplett anders. Also erstmal dieses mit dem Nerd, also der Nerd an sich ist eine Figur, wo es eine Fernsehsendung drüber gibt. Also der Nerd ist zu einem, selbst schon zu einem Klischee geronnen, würde ich sagen.
Ja.
Und das Nerdige, ja, wird gar nicht tatsächlich praktiziert, sondern es wird als Erzählung von jemandem, der abseitiges Wissen, ein Quell abseitigen Wissens ist, so wie du. Also das Nerdige gibt's gar nicht, sondern es gibt's nur noch als Erzählung von Leuten, die irgendwie was wissen, was andere angeblich nicht wissen. So,
okay.
Ja, also weiß ich nicht. Also dann wirklich, also ich würde mich auch nicht als jemanden bezeichnen, aber diese ganzen Sachen, also wenn man das googeln kann, entweder Uncle Dolan-Meme oder sowas, dann ist es ja, also man muss dann irgendwie gewisse Keywords kennen, um die dann in die Suchmaschine seiner Wahl einzugeben.
Genau.
Aber das ist, weiß nicht, ob das, also das ist ja sozusagen nur die Beobachtung von Nerdigkeit. Das ist ja gar nicht praktizierte Nerdigkeit. Praktizierte Nerdigkeit wäre, oder? Also ich weiß es nicht, ob das, also du sagtest, das wäre so irgendwie so Quell abseitigen Wissens. Da bin ich mir nicht sicher, ob das.
Ja, irgendwie ist das ja auch die gleiche Frage wie mit den Fan-Studies. Also welches Wissen braucht man in der Wissenschaft? Oder ist Fan-Wissen ein Wissen, was die Wissenschaft interessieren sollte? Oder was ist der Unterschied zwischen einem professoralen Wissen und dem Wissen eines, Lost-Fans, der alles weiß über die Charaktere und so weiter? Also was kann die Medienwissenschaft noch als Mehrwert hinzufügen? Und das ist ja auch bei diesen Phänomenen, glaube ich, die gleiche Frage.
Aber das zum Beispiel fände ich interessant, sich zu überlegen, wie wird das zusammengeführt, die Vielzahl des abseitigen Wissens zu einer Gesamterzählung von so etwas wie was ein Nerd ist, was irgendwie lange Jahre, ich glaube, es gibt da irgendwie auch eine Etymologie, das trat in den 50ern zum ersten Mal auf oder so, war erst ganz lange ein abseitig belegter Begriff und ist zu sowas wie dem Paradigma für den heutigen Umgang mit Informationen geworden. Und das finde ich, das ist schon sowas wie eine Aufgabe der Medienwissenschaft, sowas im Ganzen zu betrachten, also als Phänomen, als Paradigma oder wie auch immer, eher als die Einzelheiten, was die denn genau wissen, also die Soziologie des abseitigen Wissens, sondern wie kommt es, dass das abseitige Wissen nicht im Detail, sondern als Erzählung salonfähig oder so eine Leiterzählung der heutigen Zeit geworden ist.
Also sind dann quasi soziale Netzwerke oder das soziale Medien im Grunde auch nichts anderes als Erzählmaschinen, also die Erzählung generieren. Sehe ich das so richtig?
Ja, Erzählungen sind wichtig, um das dann zu greifen. Also auch zu den Memes. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht jedes Meme, was sich dabei 4chan bildet, irgendwie relevant. Also ich glaube, in den Vorträgen wurden auch hauptsächlich diese Memes betont, die dann wieder offline im realen Leben irgendwie eine Auswirkung hatten, dann wie der Pepper Spraying Cop zum Beispiel, also Occupy Wall Street zum Beispiel, also wo diese Bildphänomene mit größeren sozialen Ereignissen, mit solchen Ereignissen zusammenfielen.
Ja, aber das ist doch im Grunde dann auch wieder etwas, was es dann ja auch in der Mediengeschichte auch schon immer gab. Also ich denke jetzt an die Bilder in Vietnam oder so, also das von Napalm verbrannte nackte Mädchen sozusagen, dass das quasi dann wieder eine Erzählung des Krieges war und dass das quasi das jetzt dieser Pepper-Spraying-Cop sozusagen, dass das wieder eine Erzählung der Occupy-Bewegung sozusagen war. Also es wird, also in dem Sinne sind das ja eigentlich dieselben Mechanismen, nur eben, dass sich diese Mechanismen jetzt eben leichter verbreiten oder sie eben andere Medien auf anderen Medien reiten zu den Rezipienten.
Ja, und der Cop wird anders, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Bilder irgendwie wandern, ja, dann wandert der anders, nämlich er wandert, indem die User da irgendwie lustige oder auch nicht so lustige Kommentare in MS Paint oder in Photoshop dazufügen. Wohingegen das also Kim Phuc, dieses Mädchen aus Trang Bang, die ist nur als Ikone gewandert, ohne dass diese Art des nutzergenerierten Kommentars, also wurde lediglich vielleicht die Kadrierung verändert oder so, aber nicht diese instantane Verulkung auch ein Stück weit. Also was sprüht ja dieser Kopf? Der wird doch da
Pepper.
Nee, worauf? Also der worauf wird doch rausgenommen aus dem Bild.
Also und dann
in den Memes, also in den Nacherzählungen.
Das sind hauptsächlich bekannte Gemälde, Filmcover, also unterschiedliches Bildmaterial, was da verwendet wurde. Teilweise sehr sehr tolle Arbeiten eigentlich dabei. Gibt es ja diese Seite pepperspraying.com oder so. Ja, also ich glaube, es geht natürlich bei den Memes, es wurde auch, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wer das gesagt hat, aber es geht natürlich um so ein Branding und um den Versuch irgendwie, also natürlich geht es ja um so eine Aufmerksamkeitsökonomie, auch bei 4chan, also Survival of the Fittest oder Funniest. Und da geht es natürlich um so ein Erzeugen von Logos. Aber natürlich auch neben diesen Logos oder der Wunsch nach Aufmerksamkeit natürlich auch eine Kommunikation, also die sich die von Nutzern sozialer Medien täglich angewendet wird. Und ich glaube, auch teilweise eine Kommunikation, die es ist schwer, irgendwie in Generationen das zu fassen, aber ich glaube, das, was jetzt heute Jugendliche machen mit diesen Comic-Memes und was sie zusammenbasteln, ist natürlich was anderes, als was ich früher so zusammengebastelt habe mit den mir zur Verfügung stehenden Medien, mit Tonbändern, mit vielleicht Super 8-Kamera. Das sind natürlich andere.
So alt bist du noch nicht.
So alt bin ich noch nicht. Aber trotzdem, ich habe noch mit Tonbändern wirklich so zusammengeschnipselt und andere Dinge aufgenommen. Also es waren auch so Remix-Formen und Mashups, aber natürlich auf einem anderen Amateurniveau und weniger öffentlich.
Okay, also. Okay, ja, wollen wir jetzt noch auf private Öffentliche gehen? Dann wollen wir das auch noch mal, oder?
Nee, ich hätte noch eine Sache, ja. Weil du das gerade gesagt hast. Was war denn das jetzt noch? Deine Idee ist ja, dass oder hattest du gerade so gesagt, glaube ich, dass sich das Soziale, also dass es tatsächlich das neue Soziale Grenzen überwindet, dass es eine neue Form von Öffentlichkeit herstellt. Hattest du das so? Also das waren gerade zwei Sachen. Wir sind dann zu
den Memes wieder.
Ja. Ja, und also so wie ich, also ein bisschen das vor allen Dingen die Arbeiten von Lofink verstehe, ist eben eine ganz andere, dass sich die sozialen Gefüge überhaupt nicht verändern, sondern dass man da weiterhin innerhalb seiner spezifischen Kreise sich bewegt. Vielleicht hat man 300 Freunde, aber davon hat man 50, wo einen wirklich die Inhalte interessieren und wo diese Gemeinschaft existiert, die auch im Offline oder auch ohne, ganz ohne Facebook oder sogar ohne das Internet funktionieren würde. Einfach gemeinsame Lust an irgendwelchen Inhalten. Nehmen wir jetzt an
Wissenschaft.
Ja, oder das Beispiel, was wir gerade hatten, Shining. Ja, also es findet gar nicht was Neues statt, sondern man ist halt weiterhin in Kontakt mit seinen alten Kumpels. Und gar nicht, was wie eine Horizonterweiterung oder ich weiß nicht, du musst mich auch verbessern, Christian, wenn ich da falsch bin.
Ja, aber es ist ja eine gute Frage. Also inwieweit entsteht da was Neues und das ist ja auch vielleicht so ein Kritikpunkt, den ich bei manchen Vortragenden hätte. Also was mir ein bisschen gefehlt hat, sind konkrete Utopien. Was diese sozialen Medien jetzt Neues mit sich bringen. Also wenn du sagst, vielleicht sind es einfach so Gruppen und die unterhalten sich dann über irgendwas und so what. Ich finde, wäre die Frage, was wurde uns da wirklich in der Ringvorlesung Neues präsentiert? Oder mir haben ein bisschen so diese konkreten Wünsche oder konkrete Utopien gefehlt.
Also, ja. Wenn ich da kurz was zu einhaken darf. Also was ich interessant fand, so als eben Nichtwissenschaftler und eben halt auch schon jemand, der seit längerer Zeit kein Student mehr ist, und fand ich das so, dass so der Geist hinter den Reihen immer wandelt, dass der Foucault immer gut funktioniert hat, also mit seinen Thesen. Also das fand ich sehr interessant, dass das quasi so eine Sache war, die immer in vielen Vorträgen, die ich gehört habe, dann auch immer gleich zitiert wurde und dass das quasi so eine späte Belegung, also Foucaults war, aber ich habe eben auch, also es gab ja Zeiten, da durfte Foucault ja gar nicht gelehrt werden oder so, oder galt als böse oder als Bäbä sozusagen. Und
wann war das denn?
Das war weit vor eurer Zeit. Da sieht man mal, wie alt ich bin.
Nee, und wo vor allen Dingen?
Ich glaube, das war ganz konkret
Duisburg.
Duisburg. Ich glaube, das ist bei mir jetzt auch wieder Quelle aus zweiter Hand, aber das sozusagen in Frankfurt oder so, dass da halt eben dann die Philosophen quasi Foucault halt eben verachtet haben und dass sozusagen die Sozialwissenschaftler eingeladen wurden und die Philosophen dann mit großem Interesse überhaupt erstmal gelauscht haben, was der Foucault denn da so Tolles zu sagen hat. Und das fand ich interessant, dass das so jetzt einfach so einen... Ja, also ich fand das Ganze war so eine ganz große Bestätigung für Foucault, oder sehe ich das falsch oder
ähnlich? Oder? Das ist eine gute Erzählung, um das Internet zu greifen. Also das wurde ja auch von Anna Tuschling im Anschluss an Loving wurde das ja auch kritisiert oder wurde gefragt, inwieweit man über Foucault hinausgehen kann. Also die Gouvernementalität spielt eine große Rolle jetzt in diesen Publikationen zum Beispiel von Leistert und Theo Röhle. Wenn man da reinschaut in die Artikel dieses Buches, da taucht es ja öfter auf. Also Gouvernementalitätsthesen, dann auch die Selbstvermarktung, Management, Kontrolle und so weiter. Und klar, wenn man das ein paar Mal hört, dann denkt man sich auch, da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Also hat Foucault uns jetzt komplett schon erzählt, oder wie macht man weiter?
Also das ist natürlich auch ein Stück weit vielleicht auch sowas wie eine Einladungspolitik geschuldet, ohne dass da irgendjemand gesagt hätte, ja, aber mindestens zwei Foucault-Texte reinnehmen. Würde ich sagen. Also bei mir hat sich das relativ schnell erschlossen und mit dieser Werbung, ja.
Ja, das würde ja dann genau die These stützen, die du jetzt meinst. Also dass quasi sich dann eben gleich und gleich gesellt sich gern sozusagen. Also kann das vielleicht auch so sein, dass man dann quasi schon durch die Vorauswahl auch schon wieder Leute zusammengeführt hat, die eine ähnliche Sicht auf das Ganze haben. Also gab es eurer Meinung nach sozusagen keinen der quasi also als Quereinsteiger mal eine ganz andere These vertreten hat im Rahmen der Vorträge.
Naja, wir haben erstmal zunächst Leute eingeladen, wo wir dachten, die können das theoretisieren und jetzt nicht einfach vielleicht journalistisch das Netz erklären, sondern haben da irgendwie eine interessante wissenschaftliche Perspektive. Also das war erstmal so der Grundgedanke, dass wir uns nicht gedacht haben, wir laden jetzt nur Leute ein, die sich da verstehen. Also wir wollten ja natürlich aus verschiedenen Bereichen auch Politikwissenschaft mit Christoph Bieber zum Beispiel oder jetzt ein Ökonom aus verschiedenen Bereichen erstmal Leute einladen. Aber natürlich ist Foucault ein gutes Label. Also wenn man
Ich würde sagen, viele Sachen, also die im Moment auch ohne Foucault irgendwie auf der Hand liegen, also wenn man nur Zeitungen liest, die an Facebook kritisiert werden, das sind halt diese Sachen, diese eine Sache mit der Selbsttechnologie, die andere Sache mit dem bis zum Exzess betriebenen Neoliberalismus, und das ist, also es passt halt wirklich fast beängstigend gut auf die aktuellen Diskussionen mit Facebook, und deswegen bietet sich das auch an, aber ich glaube, dass auch, was du meinst, also man muss ja nicht immer Facebook machen. Also was sind die Alternativen? Und sprich, was sind dann die anderen Analyse, also Theoretikerinnen oder Analysemethoden, die man an die anderen Sachen ranlegt? Und ich glaube, dass viele da auch Sachen gemacht haben, zum Beispiel eine Geschichte der Netzwerkforschung oder weiß ich nicht, diese in Bezug auf Identität sowas wie die lilliesianische Ansätze, also mit diesem nicht fixierten, sondern mit dem Werden begriffenen, aber richtig konkret mal irgendwie runtergebrochen, und so ging mir das auch. Also es ist immer leicht zu sagen, Foucault und Facebook ist irgendwie eine große Maschine, die uns alle irgendwie zu Opfern macht. Das ist, glaube ich, auch was du ein bisschen meintest, sondern also okay, so ist es, ja, also wir sind unterworfen diesen Medien, aber ja, und weiter, ja, also was ist jetzt?
Okay, zumindest, um das kurz einzufügen, ich sortiere gerade bei mir zu Hause meine tote Bäume-Sammlung aus und habe halt eben wegen dieser Vortragsreihe dann die Foucault eben nicht zu den zu verschenken tote Bäume.
Kannst du ruhig machen und dann mir schenken.
Sondern ich habe gedacht, nein, das willst du vielleicht auch nochmal, damit du vielleicht nochmal was also das ist ja das Doofe, also dieses Kommentieren und Textstellen unterstreichen und so, das ist ja bei den E-Books immer noch ein bisschen schwierig, aber da habe ich mir gesagt, nee, legst du nochmal zur Seite. Der scheint nochmal wichtig zu werden. Vielleicht, falls dann die große Facebook-Revolution, kann man das hochhalten und sagen, hey, ich gehöre zu euch. Nein, so, das war jetzt ein bisschen gesponnen. Aber ich fand es zumindest interessant, dass das eben aber wir waren jetzt ja schon genau an dem Punkt, so, aber was kommt jetzt? Also was ist jetzt, und das ist ja im Grunde in dem Sinne auch spannend oder interessant, dass man jetzt an diesem Punkt durch die Vortragsreihe gekommen ist, dass man zumindest so weit erstmal abgearbeitet hat, dass man sagt, okay, jetzt haben wir einen Ist-Zustand, wie immer konstruiert, auch immer erreicht, und jetzt könnte man jetzt eben an die konkrete Fragestellung gehen. Was kommt jetzt? Also was kommt nach Facebook? Oder was gibt es da Antworten auch aus der Netzgemeinschaft sozusagen, Stichwort Diaspora oder so, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, diesem Datenkraken zu entkommen? Und ich will nur kurz jetzt, weil das jetzt gerade aktuell auf Spreeblick jetzt gerade diskutiert wurde, 2013, das Jahr, in dem wir das Web zurückerobern, so als Schlagwort. Mhm. Also
They wish,
genau. Ja, und das ist ja auch genau die Kiste, ne? Also ich habe mir jetzt eben auch überlegt, dass ich die ganze Promotion und so weiter, beziehungsweise oder die ganze den ganzen Content, den wir jetzt hier produzieren, eben auch auf Facebook poste. Ich mir dann aber auch gesagt habe, nee, eigentlich muss ich auch noch so ein Backfall-System haben, denn vielleicht sagt Facebook irgendwann einmal, nee, wir möchten nicht, dass in so Podcasts über uns gesprochen wird. Man weiß es ja nicht. Und dann einfach da den Schalter umlegt und dann sind die Sachen eben nicht mehr erhältlich. Also muss man irgendwie auch das Netz sozusagen ein bisschen doch zurückerobern und sagen, man postet es eben auf eigenen Servern. Könnte das eventuell etwas sein, was nach Facebook kommt? Also das quasi ist, also könnte es auch wieder so eine Also so wie es jetzt eben gestiegen ist und 1 Milliarde Leute finden es toll, könnte es da auch wirklich auch wieder verschwinden und irgendwas anderes kommen? Stelle ich jetzt mal so als Frage in den Raum.
Ja, also dass es das durch ein anderes Netzwerk abgelöst wird, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also mein erstes soziales Netzwerk war Orkut. Also ich war in Brasilien, habe dort studiert und das war so mein erstes Netzwerk. Und das war damals das größte Netzwerk, glaube ich, weltweit. Ich kannte das vorher nicht. Brasilien war da ganz vorne an der Spitze mit den Nutzerzahlen. Ich glaube, mittlerweile wurde das auch von Facebook abgelöst, ist aber auch noch immer ein großes Netz. Aber was das verwendet wird, ich glaube, das hauptsächlich zum Daten und auch für eine bestimmte Generation, also für, sage ich jetzt mal so pauschal, ich glaube, also so in meiner eigenen Wahrnehmung ist es eher für Jugendliche, jetzt nicht mehr so Leute Mitte 20, 30, glaube ich, gehen jetzt nicht mehr so sehr in dieses Netz. Also deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Facebook, ich glaube, das ist ja auch so ein Wunsch von Loving, dass Facebook zu so einem Veranstaltungskalender verkommt und irgendwann dann uninteressant wird.
Das wollte ich noch kurz anfügen, weil das ist nämlich, gut, das ist natürlich auch wieder die selektive Wahrnehmung, wenn man sich gerade mit einem Thema beschäftigt, aber kaum hatten wir am Institut eben über die Frage Facebook ja nein gesprochen, ist mir überall aufgefallen, dass es also im Grunde ja jetzt auch eigentlich das Marketing-Ding schlechthin ist. Also ich entsinne mich noch an die Filmplakate mit den AOL Direct Links, also Leute, also Stichwort Opa erzählt vom Krieg, so nach dem Motto, also es gab früher halt eben schon andere wichtige soziale Netzwerke, die im Grunde jetzt vollkommen irrelevant geworden sind. Und jetzt ist gerade der aktuelle Kram ist halt eben Facebook. Und wenn er diesen Punkt erreicht hat, ist meistens dann auch schon das Ende in Sicht, zumindest wenn man das jetzt in der Rückschau betrachtet.
Ich würde sagen, also um das mal davon von dieser pragmatischen Frage runterzulösen, mein erstes soziales Netzwerk war die Telefonkette, die meine Eltern in der Grundschule hatten. Ja, also wo die Lehrerin uns anruft.
Jetzt
und dann rufen die weiter an.
Jetzt machst du dich aber auch jetzt ganz schön alt.
Ja, das war damals so.
Die hatte auch noch Wählscheiben und so, ne? Genau.
Wir hatten tatsächlich das sind auch Sachen, wo wir gar nicht waren. Da gab es die Bundespost noch.
Ja.
Und die Überführung zur Telekom
jetzt
noch.
Jetzt wird aber staubig.
Und da, nee, das ist überhaupt nicht staubig, sondern das ist hochaktuell. Und diese BTX-Hacker-Szene, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die haben schon gehackt. Also so einen ganz tollen, den muss
ich hab noch so, ganz ich hab, tollen. Es gab beim Aufwind so ein BTX-Maskottchen gefunden. Es gab ein BTX-Maskottchen.
Ja. Der stand bei uns am Flughafen in Bremen. Also das einzige BTX-Maschine, die ich jemals gesehen habe, da war ich, glaube ich, 6 oder 7 oder 10 vielleicht auch. Nun, aber also um mal zu sagen, soziale Netzwerke ist, also es ist nicht die Frage, ob jetzt eine Plattform eine andere Plattform Facebook ablöst, also ja. Beispielsweise Diaspora löst Facebook ab, sondern die Frage ist vielmehr, also was du auch gesagt hattest mit den eigenen Servern, sondern inwiefern werden die Leute dazu übergehen, ihre Daten oder mit ihren Echtzeitinformationen umzugehen.
Ja.
Und da glaube ich, also da bin ich ganz pessimistisch und glaube überhaupt nicht, dass es wieder auf sowas wie einen eigenen Server zurückgeht, sondern dass es so wird, also ganz komische, so ich komme mir vor wie ein Seher oder Medienprognose, aber dass man viel dazu übergeht, wirklich seine Sachen Clouds anzuvertrauen, also irgendwelchen Dienstleistern, die ihre Serverfarmen irgendwo stehen haben, was uns auch egal sein kann, sobald wir nur eine wirklich schnelle Glasfaserverbindung dahin haben, und da stecken wir unsere Sachen rein. Also das wird immer weniger tatsächlich auf irgendwas zurückzuführen sein, was wir wirklich besitzen, sondern, also im Sinne von materiell besitzen, sondern es wird sich alles schön irgendwo hin verschieben, wo das alles gespeichert ist. Und das, finde ich, ist eher die Frage als, welche Plattform ist die nächste, sondern dass es diese Form der Plattform einfach gibt. Also für, sagen wir, für Kommunikation, Facebook, aber auch Speichern. Die ganze Bandbreite der Medien, das wird, denke ich, dass es ist nicht die Frage, welche, also ob oder welche, sondern das. Also das ist die geben wird, und dass es zunehmend dazu übergeht, dass man diese Sachen halt Anbietern überlässt. keinen Flyer, also keinen Flyer drucken, sondern die Sache bei einem Anbieter, in diesem Fall Facebook, zu geben. Weil Flyer ist was, ja, das kann ich irgendwie, das gehört mir, das habe ich gemacht. Der absolute Gegenpart ist Buch, E-Book, das ich mir immer wieder, also dass ich mir, wo ich mich nur bei Amazon einloggen muss, um das E-Book zu bekommen, ist das genau das andere. Man besitzt es nicht mehr, sondern man besitzt nur noch das Zugangsrecht auf die eigenen, also in Anführungszeichen, Daten.
Ja. Also in den Vorträgen ging es aber trotzdem noch stark um den Wunsch nach neuen Gruppen oder doch um die Vorstellung, dass sowas wie eine andere Partizipation möglich ist. Also zum Beispiel Yokoi, der gesagt hat, die ganzen sozialen Netzwerke wurde völlig falsch angegangen. Also man muss da nicht vom Individuum ausgehen, also dass da jeder so sein einzelnes Profil anlegt, sondern man muss soziale Netzwerke völlig neu denken und damit sowas überhaupt wie eine Gruppenarbeit, ein Gruppenwerden überhaupt möglich ist. Also er hat ja dann auch vom Projekt gesprochen, also dass überhaupt etwas projiziert werden kann, sich was vorgestellt werden kann, also dass es Gruppen geben kann, wo man noch nicht so genau weiß, was macht eigentlich diese Gruppe, was ist genau das Projekt, also erst, dass es Plattformen, Architekturen gibt, die das ermöglichen, also das, was du vorhin gesagt hast, mit Deleuze, mit dem Werden, also dass sowas überhaupt entsteht. Also momentan, und das wäre ja so die These von Yokoi oder auch von Loving, Facebook ermöglicht gar nicht, dass sich da Gruppen bilden und dass wir da irgendwie neue Menschen werden, sondern es gibt halt vorgefertigte Profile und da kommen wir nicht raus. Also und da kann man vielleicht auch noch mit Foucault und mit den Technologien selbst argumentieren. Also nach wie vor ein sehr guter Text, dass man sich das erstmal bewusst macht, was man da eigentlich täglich fabriziert und produziert. Und ich glaube, es besteht schon der Wunsch, auch nach Facebook erstmal, dass man, ich meine, diese Utopien gibt's ja schon länger, also genauso wie Brecht und die Radiotheorie oder wie Enzensberger und Baudrillard, ich meine, diese Utopien gibt es ja mit jedem Medium, also der Partizipation, dass man was ändern kann, dass man irgendwie politischer werden kann, dass man Gesellschaft verändern kann. Jetzt Liquid Democracy zum Beispiel mit den Piraten, das sind ja alles so Wünsche, die irgendwie mit neuen Medien entstehen. Ja, Frage ist, ob man dann jetzt sowas wie Diaspora braucht, also ob sich das dann wirklich über so eine Plattform lösen wird. Also was mir bisschen gefehlt hat in den Vorträgen, ist wirklich so eine konkrete Utopie. Also was will man denn eigentlich damit? Also natürlich kann man sagen, man hat jetzt, wenn du von Clouds sprichst, da geht es ja um Datenorganisation. Also man hat irgendwie den Wunsch, man muss seine Daten neu organisieren, die müssen überall verfügbar sein und dann ja, was macht man dann damit? Dann ist man irgendwie effizienter oder produktiver, kann überall Musik hören, kann sich besser unterhalten lassen. Aber letztendlich, wozu führt es?
Ich will jetzt auch gar nicht noch das Fass aufmachen, was jetzt dann eben auch mit den Datenspuren geschieht, die man dort dann in diesen Wolken hinterlässt. Und da möchte ich nur kurz einhaken, weil ich gerade an einem fiktionalen Text zu dem Thema arbeite und da geht es halt eben auch um eine Dame, die dann eben eine Identitätenagentur betreibt, die genau versucht, eben diese Spuren zu tilgen, sozusagen. Und das könnte vielleicht ja auch eine große Aufgabe sein, dass man sozusagen seine Identität, die dann in der Wolke quasi existiert, versucht auch wieder fassbarer zu machen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder zumindest wird es da bestimmt eben da auch, oder ob es überhaupt noch möglich ist, das dann zu machen. Also wenn man überall vernetzt, also ich bin in jedem sozialen Netzwerk zu Hause, also zu Hause dahingehend, dass ich zumindest mich mindestens eingetragen habe und nutze das eine oder andere stärker oder weniger. Aber mir ist halt quasi nicht mehr möglich, die Dinge halt zurückzunehmen, die ich da hin veräußert habe. Oder eben die Frage, was passiert, also es ist ja auch so, es gibt ja auch ganz viele Seiten von Verstorbenen, die eben jetzt noch existieren und wo die Leute eben halt ihre Spuren hinterlassen haben. In dem anderen Podcast hatten wir jetzt auch schon jetzt über die Grabsteine mit den QR-Codes gesprochen, aber hier ist es ja im Grunde so, dass man, im Grunde leben die Leute dann ja da fast dann weiter, weil sie also quasi, es wird nichts mehr Neues gepostet, aber quasi hat man da ja auch irgendeine Spuren hinterlassen. Und
es gibt dieses Twitter-Archiv von der Library of Congress,
ja.
Was ja ein Beispiel wäre. Also es ist aber ja der Versuch, das Soziale irgendwie zu zementieren. Also wenn ich Martin bei Facebook oder dir bei Facebook schreibe, lass uns doch heute um 4 Uhr treffen. Warum muss man das speichern? Also das wäre auch eine Frage, ob das nicht also wozu das speichern? Also das wird durch diese Art des Umgangs, ja, oder des Kommunizierens, was ja aber dann festgeschrieben ist, das bleibt ja dann dauerhaft.
Ja, das wäre vielleicht auch so eine Frage. Wohin wäre und führt das Ganze? Führt das Ganze zu einer Zementierung quasi des Sozialen oder entwickelt sich vielleicht irgendwann auch mal wieder eine Kultur des Vergessens? So, also ich meine, natürlich über die Zeit gesehen, also in 1000 Jahren sprechen wir, wird es Facebook nicht mehr geben und da wird es auch diese Daten höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Wer weiß, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich die Menschheitsgeschichte doch so, oder sich so gezeigt hat, dass es halt auch, dann wird es irgendwann Brüche geben und spätestens, also irgendwann wird es halt nicht mehr da sein, aber es ist halt eben die Frage, jetzt in der gesellschaftlichen Entwicklung, ja, zu welcher Kultur werden die sozialen Medien halt führen? Und das ist vielleicht auch so die abschließende Frage, die ich jetzt nochmal so an euch wende. Wie seht ihr das?
Ja, also ich finde diese Frage, was Loving auch meinte, die Logik des sozialen, der sozialen Medien, also dass man die nicht mehr wegbekommt, da ist er nicht weiter drauf eingegangen. Und ich glaube, das ist noch eine Herausforderung, so ein bisschen rauszufinden, was ist eigentlich die Logik der sozialen Medien? Also was ändert sich wirklich durch diese sozialen Netzwerke auch jetzt an bereits bestehenden Institutionen? Also ich glaube, das ist eine Frage, der man nachgehen muss. Also inwieweit wird auf längere Sicht Facebook, StudiVZ oder Diaspora jetzt auch so eine Institution wie die Universität verändern? Also inwieweit wird es da wirklich zu einem Austausch kommen, also zu neuen Gruppierungen, zu neuen Projekten, wo alte Hierarchien, alte Arbeitsverhältnisse vielleicht auch aufgebrochen werden? Also genauso wie sich das, wie die Piraten sich das in der Politik ja auch hoffen und wo sie auch Erfolg hatten. Also ich glaube, das ist so die Frage. Also inwieweit wird sich da längerfristig so diese Logik der sozialen Medien durchsetzen?
Also ich finde, dass das Wichtigste eigentlich die Frage nach dem, was das mit der Arbeit macht. Also die ständige Arbeit am Selbst. Ja, also ich bin ständig, also als Individuum, ich bin ständig genötigt oder fühle mich genötigt, mich irgendwie darzustellen, zu präsentieren, jemand zu sein, der ich halt bin, auf Grundlage erstens meiner Kontakte, zweitens meiner Inhalte, ja, wenn wir jetzt in dieser Sprache bleiben, aber auch, dass die Leute nicht mehr sich dadurch definieren irgendwie, also, und das meine ich tatsächlich mit Arbeit, also vielleicht im marxistischen Sinne, also über ein Beschäftigungsverhältnis, sondern dass alle permanent dabei sind, sich selber zu Markte zu tragen. Und zwar wirklich sich nackt selber. Also ich mit meiner Arbeitskapazität, mit dem, was ich gemacht habe, mit dem, was ich bin. Also es gibt keine Leute mehr, die irgendwie dafür gefragt sind, dass sie irgendwie was schreinern können, sondern es geht ständig darum, also wer bin ich noch darüber hinaus? Also nicht mehr, also diese ständige Arbeit an sich selbst und auch diese ständige, also immer mehr Leute werden zu Individuen, die, also ich glaube, das ist sogar eigentlich eher, ist es, ich würde sogar sagen, antisozial, also das, was landläufig als Soziales der sozialen Medien verstanden wird, weil es nämlich die reale Gemeinschaft, ja, also wo der Einzelne auch ein Stück weit in einer Gruppe sich verorten kann, als kämpferisch oder als Teil von einem Kollektiv, ein Stück weit zunichte macht einfach. Weil die Leute, oder ich habe den Eindruck, dass es zunehmend dazu wird, man ist dauernd auf sich zurückgeworfen. Wer bin ich? Was erzähle ich von mir? Was habe ich gemacht? Mit wem bin ich befreundet? Wem gefallen meine Einträge? Und das als permanente Beschäftigung mit dem eigenen Leben, das finde ich furchtbar und das, also,
anstrengend.
Ja, ich anstrengend für die Leute, die es machen, ja. Also ich denke, noch gibt es die Wahlmöglichkeit, kann ich mir vorstellen. Aber wenn die Generation zum Beispiel unserer Eltern vielleicht nicht mehr lebt, also in unserer Generation wird es zunehmend schwierig, sich dem Ganzen zu entziehen. Ja. Und da sind wir wieder bei der Praxis der sozialen Medien. Also die Studierenden verabreden sich zum Beispiel über Facebook zu ihren Referatsbesprechungen oder so. Also es,
ja.
Also es wird alles irgendwo wohin verlagert. Und ich bin nicht mehr, also in diesem Fall, ja, wenn treffen sich vier Leute zu einer Referatsvorbereitung, die kommunizieren nicht mehr als Teilnehmerin dieses Seminars, sondern, das ist ein ganz blödes, bescheuertes Beispiel eigentlich, sondern die kommunizieren aber immer sich selbst mit, dadurch, dass sie diese Anfrage machen. Und diese Sache finde ich zutiefst, also erstmal finde ich sie gefährlich einfach. Also es ist ein ganz blöder irgendwie Vorwurf. Aber ich denke, ein Stück weit muss es auch das Recht geben, irgendwie jemand anders zu sein oder mal nicht zu sein.
Ja. Also ich muss jetzt gerade an den Nicht-Stören-Bug vom iPhone denken, der aufgrund der Jahresumstellung und gewisser Programmierfehler dafür gesorgt hat, dass quasi die ersten 7 Tage des neuen Jahres man über das iPhone nicht mehr erreichbar war, wenn man es nicht bemerkt hat, dass die Nicht-Stören-Aktion aktiviert hat, dann wurde sie nicht mehr automatisch deaktiviert, so wie man es sich voreingestellt hat, sondern man blieb quasi eine Woche lang außen vor. Und ich habe das persönlich als eigentlich sehr befreiend empfunden. Also das jetzt als, gut, das ist vielleicht natürlich etwas pointiert jetzt als Antwort darauf, aber ich glaube, du hast vollkommen recht. Also
ja, das ist die Frage, warum hast du dein iPhone jetzt gerade für die Aufnahme auf Flugmodus gestellt und nicht ausgemacht? Also was passiert da noch?
Ich kann, also das ist die Frage musste man, also die habe ich ja schon mit Luhmann im Vorgespräch beantwortet. Es ist halt eben eine Erweiterung meines Selbst und ich komme gar nicht mehr ohne, sozusagen. Das geht halt gar nicht mehr. Also ich habe jetzt das Martyrium ist heute beendet. Ich habe auch die befreiende SMS bekommen, das Internet bei mir zu Hause ist jetzt endlich wieder freigeschaltet. Also ja. In dem Sinne bin ich quasi ein par excellence das Beispiel für einen Gefangenen in diesem Netz. Und vielleicht sollten wir jetzt dann auch zum Ende kommen und was für ein Fazit bleibt? Oder wollen wir es einfach so offen lassen? Warten wir mal ab. Also was ich jetzt im Gespräch gesehen habe, ist, dass sich durch dieses Gespräch eigentlich auch schon wieder mindestens 3 interessante Frageaspekte Thema Arbeit, Thema, wie sich die Universität vielleicht organisiert und eben auch die Zukunft der sozialen Medien, dass das eigentlich auch nochmal besprochen wird. Die
Vergangenheit, finde ich auch sehr wichtig. Also da lade ich mich glatt nochmal zum weiteren Podcast ein. Also die Vergangenheit der sozialen Medien, also Telefonkette, BTX.
Genau, da sind wir gar nicht
drauf eingegangen. Weiß ich nicht, Orkutsch, also die Sachen, die schon längst weg sind. Aber auch vielleicht, dass die sozialen Medien nicht so als sozialen Medien zu betrachten, im Sinne von eine Reihung von Plattformen, die jetzt irgendwie seit Tim O'Reilly diesen Begriff in den Raum gestellt hat, geboren worden sind, sondern tatsächlich zu gucken, wie konstituieren und welche Form von Gemeinschaft konstituiert sich. Also eine Klasse oder, also nicht eine Klasse, sondern eine Schulklasse tatsächlich, wie im Falle dieser Telefonkette. Oder was diese BTX-Leute gemacht haben, dieses Hacking. Das ist kein, und damals übrigens war schon das ganze, dieses ganze neue Medium, ja, also wo Schwarz Schilling so dahinter war voll mit zwielichtigen Pornoanzeigen, also mit Spam verseucht, quasi 85 schon. Und so neu ist das alles.
Ja, Minitel ja auch in Frankreich, ne?
Ja. Was?
Minitel in Frankreich ist ja auch.
Genau, das war so ein BTX-ähnlicher Dienst, der auch im Grunde das Internet in Frankreich quasi fast auch ein bisschen verzögert hat, weil viele Leute das einfach benutzt haben und nicht eingesehen haben, wo soll sich dieses neue monatliche Internet benutzen.
Also das fände ich super interessant, nochmal. Aber ich glaube, das ist auch ein weiterer Schritt, nach dieser Vorlesungsreihe ein Stück weit zurückzugehen und nicht zu sagen, Plattformen, ja, welche Plattformen sind soziale Medien, sondern zu gucken tatsächlich, wie verhält es sich mit Medien und dem Sozialen. Da kann man, weiß ich nicht, deine ersten Versuche irgendwie Copy and Paste mit Schallplatte und Tonbandgerät genauso zu nehmen. Was war dein Beispiel? Von Opa erzählt.
ich habe so viele Schwenke aus meiner Opa-Zeit. ja, die ersten Ansätze, ja, des, ja, ja, meine, ich, oh Gott, das fängt schon an mit dem C64 und dem DFÜ und meinen ersten Schritten in da, in das Internet und so.
Ich, ja. Ich finde das wirklich wichtig, nochmal diese Perspektive zu schärfen, im Hinblick darauf, dass, dass sich die Technik vielleicht geändert hat, aber das, was mit dem, mit der, Gemeinschaft oder mit dem Sozialen passiert, sich gar nicht so sehr.
Ja, dann, also dann haben wir doch, dann haben wir doch quasi Geschichte. Jetzt schon als Ausblick quasi eine zukünftige Ausgabe der Medientheke. Ich hoffe dann auch wieder in derselben Besetzung, wenn ihr Lust und Zeit habt.
Und darf ich noch eine Frage stellen?
Ja, klar. Natürlich.
Was an Michael? Ja. Was ja, so nach einem Wunsch. Also was wäre dein Wunsch, wenn du dir jetzt so ein Medium wünschen, das Medium deiner Träume? Was
Das gibt's schon, das ist das Kino.
Das Kino? Also, was ich gerne noch erleben würde, wäre die Google Glass, so eine Datenbrille. Also ich glaube, dadurch wird sich nochmal vieles ändern. Also da hoffe ich drauf, dass das in meinem Leben noch stattfinden wird.
Sagen wir so, ein Kino ohne Zuschauer, also wo die Gemeinschaft nicht stört durch Popcorn essen oder. Also doch, ich habe tatsächlich keine Wünsche an soziale Plattformen oder technische Weiterentwicklung, würde ich sagen, obwohl das vielleicht interessante Sache ist, sondern ich habe eher die Hoffnung, dass sich das ins Reale, wenn man diese Unterscheidung virtuell real noch gelten lassen will, dass sich das ins Reale auswirkt und dass tatsächlich, also wie Lofink, den haben wir jetzt schon mehrfach genannt, schreibt, also dass man guckt, was macht das denn, also wirklich, was ist das Soziale in den sozialen Medien? Hm. Und ein bisschen weggeht von Gadgets, Plattformen, oder vielleicht auch hingeht dahin, also die genauer betrachtet, aber dann versucht den großen Bogen zu schlagen, also den historischen, vielleicht aber auch den einfach diesen gesellschaftlichen, ja. Mhm. Das finde ich interessant. Aber gerne auch BTX in aller Breite.
Ja, wobei das ist jetzt, glaube ich, sogar offiziell eingestellt worden. Ne? Das gibt's, glaube ich,
in ein paar Jahre schon, ja. Oder ja. Ich glaube zwei, aber also wirklich wenig. Aber es war so, ich weiß nicht, also das ist wieder Opa erzählt aus dem Krieg, aber das war so die große Vision der 80er und Schwarzschilling und mit dem Monopol der Post, die waren da so dahinterher. Und das ist eine total interessante Erzählung, wieso man diesen, also Quatsch aus heutiger Perspektive, wieso man den so vorangetrieben hat und wie wenig der sich eigentlich unterscheidet davon, was, also außer in seiner
Auflösung. Naja, und Auflösung. Wie der halt eben dann durch die Hackerkultur, die sich dann eben entstand und durch die Heimcomputerszene mit der Datenfernübertragung, also dann eben rechts überholte wurde quasi so. Also es ist ja in dem Sinne dann auch eine interessante Geschichte, wie dann wieder eine Technik dann die andere ablöst. Ja, also ich würde sagen, als Fazit bleibt, es gibt noch viel zu bereden und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende und ich bedanke mich recht herzlich bei Michael Andreas.
Als er selbst.
Als er selbst und als Martin Schlesinger.
Als jemand völlig anderes.
Okay. Ja, danke für die Einladung, Christian.
Ja, okay. Vielen, vielen Dank.
Okay, danke. Tschüss.
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medientheke.